Bulli, der Eishockey-Podcast, Folge 21. Wie gesagt, eine Riesenehre für uns, dass wir Dr. Martin Jun hier begrüßen können. Hallo Martin.
Ja, hallo Frank. Herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Es passiert übrigens nicht sehr oft, dass wir Doktoren unseren Podcast verlaufen. Von daher ist es immer noch eine sehr, sehr besondere Ehre für uns.
Ach, das ist alles. Alles gut.
Alles gut. Ja. Vorweg aus der Hüfte geschossen eine Eishockey-Frage. Wenn du das Krefelder Eishockey im Januar 21 mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Frank. Es ist schwierig.
Sehr hart momentan, ne?
Es ist im Moment sehr hart, aus der Ferne mitzubekommen, was mit dem alten Verein passiert.
Ja.
Ja, man hofft nur, dass es wieder besser wird.
Das denke ich auch. Das denken wohl viele, nicht nur Krefelder Eishockey-Fans, auch wir bei Bulli machen uns da so ein bisschen Sorgen um den Verein. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich traurig. Also es ist ja schon mehr als wie Mitleid. Also, ne, aber hoffen wir mal für das Beste, für die Krefeld-Pinguine.
Ja, das.
Reden wir ein wenig über Hockey is Diversity. Das sind drei Worte, die hören sich auf dem Papier immer sehr simpel an. Aber was ist das denn in der Praxis? Wie genau sieht euer Alltag aus?
Ja, erstmal zu Hockey is Diversity. Also erstmal ist es so, dass wir uns in Kürze gegen Rassismus ankämpfen und für eine inklusive Gesellschaft im Eishockey. Wir wollen also, dass alle Menschen, egal welche Hautfarbe, Religion, Geschlecht, willkommen sind in unserem Sport. Darum geht es bei Hockey is Diversity. Und wir haben dazu ja viele Projekte, die wir eigentlich in einem Jahr alle auch umsetzen. Leider ist es nun nicht so möglich während der Corona-Zeit. Aber es gibt hier zum Beispiel unser internationales Hockey is Diversity U17-Turnier. Dieses Turnier organisieren wir seit 2015 mit den Eisbären Juniors Berlin zusammen. Da kommen hochkarätige Teams aus Schweden, Österreich, Tschechien, USA, Lettland, Schweiz und so weiter. Und mit den Kids sprechen wir auch auf diese Thematik ein mit den Kids, um für diese Thematik zu sensibilisieren. Appellieren aber auch gleichzeitig, dass sie internationale Botschafter für unseren Sport sind. Und das bringt auch Verantwortung mit sich, ob sie es wollen oder nicht. Sie sind internationale Botschafter unseres Sports und müssen Verantwortung übernehmen, nicht nur auf der Eisfläche, was Verhalten anbelangt, keine rassistischen Sachen auf dem Eis zu fabrizieren, aber auch außerhalb der Eisfläche, ne, dass die Vorbilder werden. Das ist einer unserer wichtigsten Projekte. Dann haben wir zum Beispiel dieses Punkrock meets Hockey, Hockey is Diversity, wo wir ja mit Eric Melvin von NoFX und Chris Number 2 von Anti-Flag zusammenarbeiten. Da haben wir bereits zweimal schon so ein Event organisiert. Für uns ist es halt wichtig, die Begegnung zu schaffen zwischen Punkrock-Fans, die normalerweise nicht ins Eisstadion strömen, und normalen Eishockey-Fans, weil ich glaube, die Begegnung schafft es wirklich, Vorurteile abzubauen, und das war wirklich wunderschön in Berlin im letzten Jahr, als ich glaube, es waren ungefähr 700 Fans da, viele Punkrock-Fans, wo sich viele Sorgen gemacht haben, weil man hat ja, einige haben halt Klischees im Kopf, ne? Punkrock, dann Pogo und dann die werden das Eisstadion wahrscheinlich in Schutt und Asche legen. Aber ganz im Gegenteil. Also die haben sogar ihren eigenen Müll weggebracht. Alles war blitzeblank sauber im Stadion nach dem Spiel. Also es war eine wundervolle Begegnung zwischen Punkrock-Fans und normalen Eishockey-Fans. Wir haben auch zum Beispiel unser Mentoring-Projekt, das nennen wir Off-Ice-Goals, wo wir mit Kids aus Sozialbrennpunktschulen zusammenarbeiten. Und da ist es schon manchmal, wie soll ich sagen, schon bemerkenswert zu sehen, was für Ziele die Kids haben. Also manche sind sehr klein, also wie, ich möchte gerne nur Maler werden oder sowas, ja. Mhm. Weil viele kommen aus zerrütteten Familienverhältnissen. Der Migrantenanteil ist in den Schulen sehr, sehr hoch. Mhm. Vielleicht haben sie auch nicht die Vorbilder zu Hause, die ihnen das vorleben. Und wir wollen ihnen mit diesem Projekt so ein Stück Hoffnung geben, aber auch sich ein bisschen begleiten, ne, auf ihrem Weg, vielleicht aus diesem Zyklus rauszukommen, ne, indem wir sie vernetzen mit Unternehmen oder so, wo die vielleicht ein Praktika machen können und so weiter. Ja, es gibt halt viele weitere Projekte. Ich glaube, da haben wir nicht allzu viel Zeit, um die auf alle einzugehen, aber ich würde erstmal auf die drei jetzt erstmal belassen.
Also man merkt ja schon, bei Hockey ist Diversity, geht es nicht nur rein um Eishockey, ne? Es geht auch so ein bisschen um das Nebenher, um das ja Menschliche, würde ich jetzt sagen, dass man auch Kinder in Anführungsstrichen abholt und so ein bisschen in die richtige Richtung lenkt.
Ja, und ich denke, Eishockey dient aber als Vorbild, weil im Eishockey, wenn man etwas erreichen möchte im Eishockey, muss man sich ja auch Ziele setzen. Und in dem Zuge schaffen wir so Parallelen, ja, und erklären denen ja auch als Eishockeyspieler, wenn man Eishockey-Profi werden möchte, das kann man ja nicht nur, weil man davon träumt. Man muss sich ja Ziele setzen. Man muss schneller werden im Schlittschuhlaufen oder in der Technik feilen und so weiter. Und das vermitteln wir den Kids. Und die verstehen das ja auch, dass sie dann bestimmte Steps gehen müssen, um halt eine Lehre zu machen oder sowas. Ja. Mhm. Aber in dem Zuge schaffen wir ja auch so eine Begegnung mit diesem Sport, mit Eishockey. Unserem Sport ging es eigentlich immer um Inklusion und wir wollen einfach die Begegnung auch schaffen. Gerade Kids, die aus, ja, wie soll ich sagen, eishockeyfernen Haushalten stammen, diese Begegnung zu schaffen. Und mit diesem Mentoring-Projekt machen wir das auch. Wir laden die ja auch zu einem Spiel ein, wo die den Sport auch kennenlernen. Und ich denke, jeder, der wirklich im Eishockey etwas zu sagen hat und entscheiden kann, er sollte sich die Frage stellen, was machen wir, um den Sport weiter wachsen zu sehen? Und da müssen Sie ganz genau auch sagen, ja, in Deutschland, es gibt es den demografischen Wandel. Wir haben über 21 Millionen Menschen Migrationsgeschichte, die mittlerweile in Deutschland leben und die Zahl wird ja immer größer. Die Gesellschaft wird vielfältiger. Die müssen ja auch darüber überlegen, die Fankurven, so homogen sie heute auch sind. Durch den demografischen Wandel wird sich das ändern. Es wird zwangsläufig bunter. Die Nachwuchsmannschaften werden bunter durch binationale Ehen und so weiter. Und wir versuchen das ein Stück mit diesem Projekt, nicht abzudecken wäre das falsche Wort, aber irgendwie, ja, ist es halt wichtig für uns, diese Begegnung zu schaffen. Wir werden nicht alle zu Profispielern machen. Das ist auch nicht unser Ziel, sondern einfach die Begegnung mit dem Sport und vielleicht entsteht daraus auch eine Liebe, ja. Und wir brauchen ja diese Fans.
Und ich meine, mit Eishockey habt ihr auch genau die richtige Sportart ausgewählt. Es ist eine Sportart, die aktuell an Popularität gewinnt. Man sieht es jetzt vom DEL-Start. Es gibt jetzt jeden Tag Live-Eishockeyspiele und man bekommt schon jetzt mehr mit, dass Eishockey gespielt wird in Deutschland.
Ja, das ist natürlich toll, auch zu sehen, dass der Sport populärer wird. Aber ich denke, da ist noch halt Raum da, sich zu
verbessern. Ja, das ist auf jeden Fall. Das steht außer Frage, das stimmt. Aber der Weg ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wie er jetzt eingeschlagen wurde.
Ja.
Genau. Seit 2010 gibt es Hockey is Diversity. Wir schreiben nun das Jahr 2021 und so langsam kommen die DEL-Vereine auf euch zu. Aktuell gibt es ja drei Kooperationspartner. Das ist einmal Krefeld, Straubing und Nürnberg. Wie ist das bei dir? Was ist das, ein ernüchterndes Gefühl oder war das so zu erwarten, dass da eher so ein bisschen zurückhaltend reagiert wird von den Vereinen?
Ja, also von den Vereinen muss ich eine Mannschaft korrigieren. Also wir haben die Teams, die auf uns zugekommen sind, das waren Nürnberg, Krefeld und Ingolstadt. Und ja, es ist natürlich, wir haben ja jetzt die Kooperation mit der DEL beschlossen vor einigen Tagen. Einer unserer Aufgaben ist es ja, dieses Diversity-Training durchzuführen mit den Teams. Da werden wir auch nochmal gesondert auf die Teams zugehen, also Teams, die nicht auf uns zugekommen sind. Das ist kein Problem. Aber wir werden das so machen, dass wir nochmal auf die Teams zugehen und das auch anbieten.
Kommen wir mal auf dich persönlich ein bisschen zu sprechen. Du warst im Eishockey-Komitee für Pyeongchang in 2018. Ja. Das hört sich jetzt ziemlich gigantisch an, also wenn man da mitmachen darf. Aber was genau hast du denn da eigentlich gemacht?
Ja, also ich habe von 2015 bis 2018 für das Organisationskomitee für die Winterolympischen Spiele in Südkorea gearbeitet. Dort war ich Deputy Sportmanager für Eishockey und Para-Eishockey. Meine Aufgaben waren sehr vielfältig. Einer meiner Aufgaben war es, alles, was das Sportrelevante anbelangt, dass die Teams ein Niveau vorfinden, was sie auch von A-Weltmeisterschaften, von anderen Olympischen Spielen her kennen, also sei es von den Räumlichkeiten, vom Transport, wo sie untergebracht werden, das Stadion selber, die Eisqualität, auch Stadionbau. Also ich war mich sehr glücklich geschätzt, dass ich in Korea angefangen habe, als die Stadien noch nicht gebaut waren, sondern da war gerade nur das Fundament gelegt und ich konnte wirklich von der Pike auf zusehen, wie das hochgezogen wird, das Stadion, und auch meinen Input reinbringen. Ich meine, ich bin kein Bauingenieur oder so, aber in der Schnelle habe ich vieles gelernt, was das anbelangt, was für ein Zement eingegossen werden muss, was diese Mischung beinhalten muss und so weiter. Also ich wäre eigentlich für einen Job am Berliner Flughafen gut vorbereitet gewesen.
Ja, wenn sie mal auf dich zurückgegriffen hätten, dann wäre vielleicht eher eröffnet worden. Ja, aber das hört sich sehr interessant an, auch so eine internationale Aufgabe zu bekommen, wo man auch sehr viel Kontakte bestimmt geknüpft hat.
Ja, auf jeden Fall. Das war sehr schön zu sehen wie Eishockey-Nationen sich auf so ein Turnier vorbereiten. Also Nationen wie Kanada, Schweden, Finnland. Und dann aber auch zu sehen von Nationen, die nicht oder so Medium-Eishockey-Nationen sind, ne? Wie die sich vorbereiten. Bei den Kanadiern, die sind ja während der 3 Jahre, die ich dort war, also mindestens 5 oder 6 Mal gekommen, um zu sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Die wussten ja schon ungefähr, wo ihre Kabinen zum Beispiel sind. Also es war schon spannend zu sehen, wie die sich vorbereiten, aber auch zu lernen, weil wir waren ja ein Jahr zuvor, oder ich glaube 2017 war, glaube ich, die Weltmeisterschaft in Moskau. Dort waren wir dann zu Besuch, um uns dann dort umzusehen, zu schauen, wie die das dort organisieren in Moskau und aber auch zu lernen. Das war so faszinierend. Mhm. Zum Beispiel in einer Arena, Megasport Arena, das ist das Stadion in Moskau, hatte ein Freund für mich vermittelt. Dort bin ich hin, um einfach nur nachzuschauen, wie bereiten die das Eis vor, welcher Qualität und so weiter. Weil für mich war das Ziel, dass die Spieler ein Umfeld vorfinden, wo sie nicht sagen können, hey, wir sind in einer Nicht-Eishockey-Nation Südkorea, sondern die sagen, hey, das ist genauso wie in Calgary oder in Vancouver oder in Torino oder wie auch immer. Hm. Da war halt faszinierend zu sehen in der Arena, dass die dort eine Wasseranalyse, so ein Labor hatten. Ja, die hatten ein Labor, auch wirklich, ich weiß nicht, Chemiker oder Wasseranalytiker, wie auch immer, wie die dort genannt wurden, die dann das beste Eis machen für dieses Stadion und auch die Möglichkeit haben zu sagen, wenn der Trainer von Dynamo Moskau oder von der Nationalmannschaft sagt, hey, wir wollen weiches Eis haben, wir wollen so eine Eisqualität haben wie in dem Stadion XYZ, kannst du das so machen? Die machen das dann so. Das fand ich wirklich faszinierend. Das ist wirklich eine Kunst, sage ich dir. Und dann habe ich, auch gemerkt, warum sind die so weit und andere nicht? Das war schon spannend zu sehen. Und ja, die Freundschaften sind natürlich geblieben. Viele sind ja noch da tätig, also Hockey Kanada oder Schwedischer Eishockeyverband. Oder auch die NHL oder NHLPA, obwohl die nicht da waren, die sind ja auch trotzdem gekommen, um sich das anzuschauen. Es gab ja Gespräche mit denen. Und ist nun mal nicht, sollte nun mal nicht sein. Aber trotzdem fand ich schon spannend, die Ansprüche von der NHL, NHLPA und sowas zu erfahren.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt machen wir so eine kleine Zeitreise. Du hast ja 1992 für die Krefeld Pinguine angefangen zu spielen. Zumindest meiner Recherche nach. Wenn ich da falsch informiert bin, musst du mich da bitte berichtigen.
Also ich hab ja mit Krefeld ist ja mein Heimatverein. Ja. Und da habe ich mit 5 Jahren angefangen. Also
ach so. Ja gut, das ist aus meiner Statistik jetzt nicht hervorgegangen.
Aber da habe ich da den ganzen Nachwuchsbereich durchlaufen. Also von Bambini, das nennt man ja heute anders irgendwie, aber Bambini, Kleinschüler, Knaben, Schüler, Jugend, Junioren. Ja. Dann habe ich auch dort für die Amateurmannschaft gespielt. Die waren damals in der Oberliga Nord. Und ich glaube, mit 16 oder 17 war ich auch schon mal im Kader der Pinguine. Aber nach der Saison, die ich vorwiegend in der Oberliga verbracht habe, da gab es ja so eine Amateurmannschaft, bin ich ja dann nach Amerika und habe dann von 1997 bis 2003 war ich dann in Amerika, habe dort dann Highschool-Hockey gespielt und auch College-Hockey und habe eigentlich dann auch nicht mehr da irgendwie gedacht oder daran geglaubt, irgendwann nochmal für Krefeld spielen zu können.
Ja.
Das war ja eigentlich auch immer mein Kindheitstraum, für Krefeld zu spielen. Weil ich, wenn du 5 Jahre alt bist und das alles miterlebst, die tollen Erlebnisse mit vielen tollen Spielern, Mannschaften, die Feierlichkeiten, die dann veranstaltet worden sind, der Aufstieg in die erste Liga, das war mein Traum, für Krefeld zu spielen. Das wir machen aber nach meiner Zeit in Amerika, 2003 bin ich dann nach Deutschland zurückgekehrt, habe dann mein Masterstudium angefangen in Brüssel und habe dort dann nebenbei für eine Mannschaft gespielt, die heißt Löwen Chiefs. Ja, und ja. Ich habe nur deswegen, ich wollte eigentlich schon aufhören, weil das Studium war sehr belastend. Und ich weiß nicht, ob das hier passend ist zu erwähnen, aber für mich war die Studienzeit kein einfacher Spaziergang. Ich musste immer kämpfen, also auch was das Finanzielle anbelangt. Gerade in Belgien, in Löwen, wo ich dann gelebt habe, das war ja im Eisstadion, habe ich ja gelebt, weil ich konnte mir die Miete nicht leisten in Brüssel, eine Wohnung zu mieten, wie andere Mitkommilitonen, die das Geld hatten, auch vielleicht Unterstützung der Eltern. Ich wollte das meinen Eltern nicht zumuten. Die haben mir schon 6 Jahre geholfen während meiner Zeit in Amerika. Zwar konnte ich durch ein Teilstipendium mein Studium finanzieren, aber ich musste nebenbei auch am Campus arbeiten. Aber das Geld ging dann nicht auf mein Konto, sondern das ging halt Richtung Studiengebühren. Also meine Eltern, ich habe ein Teilstipendium bekommen, meine Eltern haben einen Teil bezahlt und das Erarbeitete, was ich auf dem Campus erarbeitet habe, das ging auch auf die Studiengebühren drauf. Also war das immer für mich drei Dinge zu jonglieren. Einmal also Leistung zu bringen in der Schule, Leistung im Sport und auch dann zur Arbeit nebenbei. Ja. Also bummeln konnte ich überhaupt nicht. Und dann bei meinem Masterstudium in Brüssel habe ich in Löwen in einem Eisstadion gelebt. Und es hört sich zwar lustig an, aber für mich war das eine harte Zeit. Jeden Samstag war da eine Eisdiskothek. Und wenn du dann im Eisstadion lebst, du kannst nicht vernünftig lernen oder dich auf Examen vorbereiten. Und ich weiß nicht, ob du den Film Das Streben nach Glück kennst mit Will Smith, wo er dann er schläft dann mit seinem Sohn auf einer Toilette, im Bahnhof oder so. Aber so kam ich mir manchmal vor, wie ich halt gelernt habe für Examen oder so, oft in Parkplätzen vor der Bibliothek oder sowas oder vor dem Stadion oder wo ich mir wirklich gedacht habe, Mensch, Studium könnte doch auch einfacher sein.
Ja.
Das war schon eine sehr intensive Zeit, aber während der Abschlussarbeit kam dann das Angebot der Krefeld Pinguine und da war ich sehr glücklich darüber, weil ich mir gesagt habe, ich brauche das, ich brauche diese Erfahrung, damit ich weiß, dass ich Ziele erreichen kann. Ich brauche das unbedingt. Und habe das dann auch gemacht, diese eine Saison bei den Krefeld Pinguin 2004, 2005. Und dann habe ich meine Eishockey-Schlittschuhe an den Nagel gehängt, weil für mich war auch wichtig, in meinem Eishockey-Lebenslauf sollte stehen am Anfang Krefeld und am Ende Krefeld. Das war für mich auch wichtig.
Ja, sehr schön. Und man sieht, dass du ein perfekter Interviewpartner bist, weil nur auf die Frage, wann du bei Krefeld angefangen hast, hast du meine nächsten 4 Fragen schon mitbeantwortet. Oh, ist super, klasse.
Das ist hervorragend.
Komplett pulverisiert, vielen Dank. Nein, so ein paar Fragen habe ich natürlich noch in petto, aber sehr, sehr super geantwortet. Echt nicht schlecht. Aber trotzdem noch ein paar Fragen. Also so ist es nicht. Also die Liste ist noch sehr, sehr lang. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, gerade in einer Stadt wie Krefeld, wo ja auch der Fußball sehr groß ist mit dem KFC Uerdingen, wie kommt man zum Eishockey? Also ich würde mir vorstellen, das waren dann die 80er, 90er, ne? Und wie hast du es geschafft, da zum Eishockey zu gehen, anstatt zum Fußball? Haben da deine Eltern so ein bisschen mitgeholfen, in Anführungsstrichen?
Ja, mein Vater eher. Also ich wollte ja wirklich immer Fußballspieler werden, beziehungsweise Fußballtorwart. Ich war immer so fasziniert, wie die so nach dem Ball gehechtet sind. Und wollte wirklich auch immer Fußballspieler werden, auch wegen Bayer Uerdingen damals. Und Ja, aber meine Schwester war damals Eiskunstläuferin und ich habe dann meinen Vater immer begleitet, wenn er meine Schwester dann abgeholt hat vom Training. Und eines Tages war Peter Kaczmarek, glaube ich, im Stadion und er hatte nach Spielern gesucht, ne, für Bambini-Mannschaft. Und mein Vater, also ich muss vielleicht ein bisschen zurückspulen, mein Vater ist ja Taekwondo-Meister, der hat ja einen schwarzen Gurt in Taekwondo, in der koreanischen Kampfsportart, und wollte, bevor ich diesen Traum hatte, Fußballspieler zu werden, aus mir auch einen Taekwondo-Meister machen. Aber seine Dehnübungen waren so extrem und schmerzvoll, dass ich wirklich Angst hatte, dass mir meine Leisten brechen werden, dass ich da nicht mehr lebend rauskomme. Und meine Mutter hatte dann Schlussstrich gezogen, sagt so, jetzt ist genug von dem ja. Taekwondo. Und ja. Martin soll machen, was er gerne möchte. Und das ist Fußball. Und ja, aber wie der Zufall es so wollte. Und mein Vater traf dann im Stadion Peter Kaczmarek. Er suchte nach Spielern für eine Bambini-Mannschaft. Ja, mein Vater ist kein Freund vieler Worte. Er hat mich nur angeschaut, gesagt, komm, wir fahren. Wir sind zum nächsten Eishockeyshop. Der hat mir Schlittschuhe gekauft. Ich glaube, so Cooper-Schlittschuhe damals.
Ah, ja.
Und ich war nur begeistert als Kind, weil ich was geschenkt bekommen habe. Ich fand das toll einfach. Ich wusste nicht, was Schlittschuhe sind überhaupt, aber ich fand einfach nur toll, dass ich was geschenkt bekommen habe. Aber ich weiß noch genau, mein Vater schaute mich an. Das war aber für ihn so ein Vertrag. Damit wollte der ausdrücken, so, jetzt ab heute mit dem Kauf der Schlittschuhe wirst du Eishockeyspieler. Und so ist es gekommen.
Okay.
Ja, und es gab ja immer wieder Tage, wo ich dann oft auf den Po gefallen bin. Das war auch sehr schmerzvoll, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte das nicht machen. Aber mein Vater, der ist halt sehr stur. Und ich weiß noch, bei öffentlichen Laufzeiten, wo wir oft unterwegs waren, hat er mich wirklich genommen, als ich dann von der Eisfläche raus wollte, hat er mich genommen, gepackt und dann auf den Bullikreis hingestellt, in die Mitte vom Bullikreis. Und immer wieder. Ja, und so habe ich irgendwann auch mal eine Liebe zu dem Sport entwickelt. Ne? Je besser ich dann laufen konnte oder Schlittschuh fahren konnte, dann auch eine Liebe dazu entstanden, aber nie so der Traum, also irgendwie mal Profispieler zu werden, sondern für meinen Vater war es einfach, weil wir da auch damals in der Innenstadt gelebt haben, sehr multikulturell geprägt. Er hatte einfach nur Angst, dass ich auf die falsche Bahn komme und er war der Meinung, dass mir Sport dabei helfen kann, keine dummen Sachen zu machen. Ne? Das war so der Mittel und Zweck für
Hockey. Das ist auch so ein bisschen das, was Hockey is Diversity sagt, ne? Dass der Sport auch so ein bisschen dabei hilft.
Ja, genau.
Sehr gut. Ich war vor knapp 3 Jahren mit meinem Sohn, da war er noch 4 Jahre alt, in Troisdorf in der Eishalle. Ich wollte ihm auch das Schlittschuhlaufen beibringen. Ich habe ja auch damals nur im Hobbybereich gespielt, aber ich kann nur ganz passabel Schlittschuh laufen. So. Und dann habe ich ihm versucht, das Schlittschuhlaufen beizubringen. Also mein Rücken hat da echt fast die Biege gemacht. Ne? Du hältst ihn ja ein bisschen unter den Armen, ne? Und du musst ja erstmal, muss der Junge anfangen, so ein bisschen zu laufen. Ne? So ein bisschen einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und ich war danach nass geschwitzt. das war echt hart. Aber mal gucken, ob es was gebracht hat. Jetzt vielleicht wird er ja auch mal Profi. Mal schauen. Mal schauen. Du hast über deine College-Zeit gesprochen in den USA. Du hast ja auch Eishockey gespielt und vorhin hast du gesagt, dass das Studium in Belgien für dich persönlich auch sehr hart war. Wie war das denn in den USA, dass du neben dem Lernen und Geld verdient und auch Eishockey gespielt hast? Wie war das denn da so organisiert?
Ja, also das war auch schon sehr hart. Also man redet ja von einem Student-Athlete. Die Belastung ist schon enorm, weil du trainierst ja jeden Tag. Jeden Tag eigentlich wie ein Profi. Ja. Und du musst aber um 8 oder 9 in der Vorlesung sein, ja. Du trainierst morgens um 6 Uhr morgens, musst dementsprechend früh aufstehen, trainierst 1,5-2 Stunden, musst dann direkt bei der Vorlesung sein. Das war schon extrem hart. Aber für mich war, ja, wie soll ich sagen, also Bildung, ja, wichtiger als der Sport. Das muss ich sagen, obwohl natürlich Eishockey, die Liebe war da, aber für mich war immer die Bildung wichtiger, den Horizont zu erweitern und ja, aber es war schon eine sehr, sehr starke Belastung, weil diese 3 Sachen, also Arbeit, Studieren, schulische Leistungen zu bringen, damit ich mein Stipendium nicht verliere, weil ich habe ja kein Sportstipendium erhalten, sondern ein akademisches Teilstipendium.
Ja.
Und wenn die Noten fallen, dann riskiert man natürlich, dieses Teilstipendium zu verlieren. Und ja, deswegen immer darauf bedacht, dass die Noten stimmen, dass die Leistung stimmt in der Uni und zweitrangig dann Eishockey. Und dann auch nebenbei noch arbeiten. Ja, das war schon eine sehr intensive Zeit.
Und wie ist das, wenn ich da jetzt an ein College gehe und sage, ich möchte ja nebenbei Eishockey spielen? Du hast gerade gesagt, du hast ja kein Sportstipendium gehabt. Muss man da durch so ein Tryout oder wie geht das?
Ja, also ich habe ja an namhaften Highschool-Teams gespielt. Das war einmal Benilde St. Margaret's in Minnesota. Benilde St. Margaret's ist in Minnesota sehr bekannt, weil von dort kamen auch viele NHL Draft Picks, würde ich mal so sagen. Und ja, von Midwest, wo Minnesota liegt, ging es dann Northeast, also Richtung New York, Upstate New York, Lake Placid, wo ich dann für die Northwood School gespielt habe. Und man spielt ja dann vor Talentspähern, also College Scouts. Die wollen ja auch ihre Teams aufrüsten, um erfolgreich zu sein. Und eine Northwood School ist eine sehr berühmte Schule, weil dort Spieler wie Tony Granato, Mike Richter, Chris Nylon, Chris Therrien, wie sie nicht alle heißen, Greg Conroy zum Beispiel, oder auch solche Spieler, die Schule besucht haben. Und bei unseren Spielen waren dann immer einige Talentscouts da von Universitäten. Und da gab es halt Interesse von mehreren Universitäten. Aber für mich war halt ausschlaggebend, wer für mich das meiste an Stipendium geben kann. Ja. Na, also irgendwie in finanzieller Hinsicht, weil meine Eltern hätten sich 4-6 Jahre Amerika an der Uni pro Jahr 35.000, 40.000 US-Dollar nicht leisten können. Meine Eltern sind ganz normale Arbeiter und als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Mein Vater hat Untertage gearbeitet, war dann ein Vorarbeiter bei Thyssen Edelstahl und meine Mutter Krankenschwester. Die hätten sich sowas nie finanzieren können. Weil ich habe ja noch 2 Geschwister. Die wollen ja auch studieren oder sowas.
So
ist es dann gekommen, dass dann einige Interesse gezeigt haben. Und ausschlaggebend war dann für mich auch, eine Umgebung zu haben, wo ich gut studieren kann, wo ich eine gute Bildung erhalte und auch meinem Sport weiter nachgehen kann. Das war halt dann in Vermont, St. Michael's College in Vermont.
Ja, und so die Zahlen sprechen ja auch für sich. Ne? Du hast ja ganz gut Tore da auch gemacht, ne? In den 4 Jahren.
Ja, ich glaube, war ganz okay, aber ich glaube, im dritten Jahr war für mich das Studium wichtiger. Da habe ich, glaube ich, keine gute Punkteausbeute. Da habe ich dem Trainer auch gesagt, ich muss Pause einlegen, weil für mich im Moment die Bildung wichtiger ist. Und habe dann, ich glaube, nur einige Spiele gemacht und dann den Rest der Saison pausiert.
Ja, du hast dann in 10 Spielen immer noch 3 Vorlagen gegeben.
Ja.
Das war in der Saison 2001, 2002.
Ja, genau. Ja, ich erinnere mich noch sehr genau an den Tag, wo ich dann aus der Kabine raus und habe gesagt, Trainer, sorry. Ich habe ihm aber auch, was mich so geärgert hat und genervt hat, weil in Amerika gibt es immer oft 2 Mannschaften, ja, einmal die A-Mannschaft und einmal die B-Mannschaft. Und bei dem Trainer hat mich immer gestört, der, wenn ein Spieler verletzt war, für ihn, für den Trainer war es nur ein Objekt, er war kein Mensch. Ja, und das hat mich extrem genervt und wo ich dann die Entscheidung gefällt habe, ich fokussiere mich jetzt mehr auf mein Studium, bin ich auch zu ihm hin und habe ihm meine Meinung gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde, der Umgang, der zwischenmenschliche Umgang erstmal und dass ich die Saison schmeiße.
Okay. Ja, gut, ich meine, sowas kennt man ja aus der NHL, dass die Spieler eigentlich nur Ware sind, die von einem Ort zum anderen getradet werden. Ne? Aber dass es im College auch so ist, das habe ich jetzt bis jetzt auch nicht gewusst, also muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das sind ja junge Menschen, mit denen da trainiert wird. Ne? Und krass.
Ja, genau, also das ist, es ist im College genauso. Die haben immer eine Varsity-Mannschaft und dann Junior-Varsity-Mannschaft und in der Junior-Varsity-Mannschaft. Die Jungs hoffen natürlich auch auf eine Chance, dass sie mal in die A-Mannschaft kommen. Ist ja klar, wenn man Eishockey spielt und etwas höher spielen möchte, dass man ja in die A-Mannschaft natürlich möchte. Das ist ja auch legitim. Aber dass der Trainer dann, ich meine, wir kriegen kein Geld und wenn sich einer verletzt, ihm ist das egal, finde ich das nicht in Ordnung.
Du hast gerade schon mal deinen Vater angesprochen, der, wie wir gerade gehört haben, eine sehr, sehr wichtige Rolle in deinem Leben eingenommen hat. Ich habe bei der Recherche zu dir ein Interview gefunden. Da bist du als Kind mit deinem Vater durch die Krefelder Innenstadt gegangen. Danach trifft ihr einen türkischen Jungen mit einer Tüte Pommes. Kannst du diese Geschichte nochmal wiedergeben?
Ja,
du also weißt, wovon ich spreche.
Ja, genau. Also mein Vater ist ja Taekwondo-Meister und er hat viele Migrantenfreunde, also viele türkischstämmige Freunde, die von ihm auch gelernt haben. Und einer davon ist halt Mahmut, der hat eine Schule in Krefeld, auch eine Taekwondo-Schule. Und dort war mein Vater sehr oft bei Prüfungen vor Ort, aber auch als Trainer. Und da gab es halt diesen Jungen, der etwas korpulent war und mein Vater dem auch immer gemahnt hat, ne? Also nichts Fetthaltiges zu essen, keine Pommes zu essen, keine irgendwie so, ja, wie gesagt, keine fetthaltigen Sachen. Ja, und wie der Zufall es so wollte, sind wir dann durch die Stadt und ja, wir gehen so ganz gemütlich durch die Gasse. Auf einmal sehe ich einen korpulenten türkischstämmigen Jungen. Mein Vater schaut ihn auch an. Die Blicke von dem Jungen, meinem Vater, treffen sich und mein Vater, der Junge schmeißt seine Pommes-Tüte hin und mein Vater schreit ihm hinterher: Ich habe dir gesagt, nix Pommes essen! Du sonst fett sein.
Aber da wird sich ja so mal so eine Szene vor Augen führt, das ist so Bang, Boom, Bang, Krefeld. Ja,
aber ich muss sagen, mein Vater hat den Respekt, dadurch, dass er viele türkischstämmige Menschen trainiert hat.
Ja.
Krefeld ist ja jetzt auch nicht so groß. Ja. Kennen ihn natürlich auch viele, ne? Und
ja.
Aber diesen Respekt erstmal zu haben von diesen Menschen,
das ist ja. So. Ja, das hört sich aber bei deinem Vater an, so harte Schale, weicher Kern. Jetzt mal so aus der Ferne. Ja. Super, echt klasse. Super Story. Ich lag fast auf dem Boden, wo ich das Interview gehört habe. Das war echt super. kommen wir nochmal auf Hockey is Diversity. Nicht nur, dass ihr mit Eishockeyvereinen arbeitet, ihr bringt auch Punkrock mit. Da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Wir in der Redaktion sind natürlich staatlich anerkannte Punkrocker. Und der Sänger der Band Anti-Flag, Chris Tu, ist ja regelmäßig bei euren Spielen. Wie kam die Verbindung von Hockey is Diversity und Chris Tu zustande?
So genau kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Aber es kam zustande, weil Chris Tu ist eigentlich ein sehr offener Typ. Und ich glaube, er hat einfach diese Liebe zum Eishockey, die ist einfach unglaublich, diese Liebe. Also so stark war meine Liebe nicht zu dem Sport, aber ihm ist es egal, wo. Er sucht immer die Gelegenheit, irgendwo zu spielen. Auch wenn er jetzt, sagen wir mal, 10 Konzerte hintereinander gespielt hat und dann einen Tag frei hat. Den Tag nutzt er, um Eishockey zu spielen. Und er hat uns dann irgendwie, vielleicht nicht durch Zufall, aber irgendwie hat er uns dann entdeckt. Und hat uns angeschrieben, ne? Wie sieht's aus? Sollen wir nicht mal Hockey spielen? Mhm. Und dann, wir wussten natürlich am Anfang nicht, wer ist Chris Tu und was ist Anti-Flag?
Ja,
ja und dann natürlich hat man dann recherchiert, ne? So, oh, die Musik ist cool. Ich glaube, die Musik ist auch auf so einem Eishockeyspiel, glaube ich, auf EA Sports oder so, glaube ich, auch zu hören. Zumindest bei einer älteren Version.
Ja.
Und dann haben wir uns so kennengelernt. Und seitdem ist daraus eine Freundschaft entstanden. Ne?
Ja, das ist echt super. Weil da treffen ja auch jetzt auch zwei Lager aufeinander, wie du schon mal sagtest, die eigentlich miteinander nicht sehr viel zu tun haben. Ja. Also einmal auf der einen Seite Punkrock und auf der anderen Seite Eishockey.
Ja. Aber das ist doch das Schöne, diese integrative Kraft, von dem Sport. Ohne den Sport hätten wir Chris Nabatou nie kennengelernt.
Ja.
Ohne dass er diese Liebe hat zum Eishockey. Mhm. Aber wir haben auch so eine Liebe zum Punkrock entwickelt. Ich mochte Punkrock schon immer. Also, was weiß ich, Ramones oder auch ab und an mal Sex Pistols oder sowas, ja. Oder Death Kennedys. aber das ist ist schon sehr schön, was Eishockey uns da uns mit solchen Sachen beschenkt.
Ja, sehr schön. Und dass du nicht nur Eishockey spielen kannst, sondern auch Musik machen kannst, das werden wir jetzt gleich im Anschluss hören. Denn mit sehr freundlicher Genehmigung von dir dürfen wir eine Akustikversion des Anti-Flag-Songs 2020 Vision hören. Und wir sind sehr gespannt auf diese Version. Ich habe sie schon vorab gehört und sie ist einfach genial. Also sehr gut. Echt super. Du musst mir nachher nochmal die Akkorde rüberschicken. Ja. Dann kann ich die noch ein bisschen nachklampfen.
Mach ich.
Sehr gut, sehr gut. Martin, wir sind leider schon am Ende angekommen. Ich könnte noch sehr viele Stunden mit dir weiter.
Nein, also ich möchte aber auch nochmal hier die Gelegenheit nutzen, Frank, und dir auch von Herzen danken, auch im Namen von Hockey Diversity, weil du einer, wie auch die Hockey Marshalls und Noppe, uns immer eine Plattform gegeben habt, um unsere Message weiter zu verbreiten. Und das wissen wir sehr zu schätzen, weil wir mit der Sache mit Senna Akkolazo und Daniel Vierter gesehen haben, dass, obwohl wir 10 Jahre da sind, erst jetzt dann aufgrund dieser Geschichte, und das ist leider traurig auch, auf uns zukommen und uns erstmal recherchieren, wer wir sind. Ne? Und von daher sind wir dir und den allen anderen, die uns immer eine Plattform gegeben haben, sehr, sehr dankbar.
Das machen wir wirklich sehr, sehr gerne, weil das ist ja auch ein guter Grund, euch diese Plattform zu geben. Das darf man nicht vergessen und das ist auch nötig. Und da sind wir uns natürlich auch so ein bisschen in die Pflicht genommen, das euch zu geben, dass wir die Message von euch da so ein bisschen weitergeben.
Ja.
Unsere Leser und Hörer.
Und der Sport hat uns auch irgendwie zusammengebracht. Das ist auch eine schöne Sache.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann mal auch wieder mal live im Stadion sehen können, wenn es dann mal wieder ein Spiel gibt von euch. Wo auch immer, egal ob Berlin, Hamburg, München oder so, ich werde auf jeden Fall da sein.
Da würden wir uns sehr, sehr freuen, Frank.
Vielen Dank. Sehr gut. Genau. Und damit entlassen wir euch mit den wohlenden musikalischen Klängen von Martin Jun. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback, könnt ihr uns gerne anschreiben. Hier weisen wir auch nochmal auf die Homepage von Hockey is Diversity hin. Die hauen wir in die Shownotes. Und Martin Jun ist jederzeit bereit, auch eure Fragen zu beantworten, glaube ich, ne, oder?
Ja, sehr gerne.
Ja. Ja, wenn irgendwas sein sollte, schreibt ihn gerne an. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wünschen noch einen wunderschönen Abend und tschüss.
Ja, vielen Dank und tschüss.